Mein Name ist Thorsten Brumeister. Ich bin Kandidat der SPD für die Oberbürgermeisterwahl am 14. September 2025 und ich kandidiere für dieses Amt, weil ich will, dass meine Heimatstadt Köln wieder zu einer Stadt wird, in der wir gut wirtschaften und arbeiten können, wir gerne und bezahlbar wohnen, wir uns alle sicher fühlen, in der Bildung für Kinder und Jugendliche Vorrang hat und der soziale Zusammenhalt stark ist durch Vereine, Sport, Kultur und Ehrenamt. Das sind meine Ziele. Und damit ich Ihnen mehr zu meiner Person erzählen kann, mache ich diesen Podcast. Gespräche mit interessanten Menschen, die inspirieren, die Erfahrung mit diesen Themen haben und von denen wir was lernen können. Und daher freue ich mich, heute einen besonderen Gast hier zu haben. Es ist Rainer Hoffmann, der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes von 2014 bis 2022 und seit Februar 2023, Rainer, bist du Vorsitzender des Rates für nachhaltige Entwicklung der deutschen Bundesregierung. Lieber Rainer, herzlich willkommen. Was verbindet dich mit der Stadt Köln? Welche Beziehung hast du?
Naja, ich bin in Nordrhein-Westfalen geboren, gar nicht so weit weg von Köln in Wuppertal. Und was mich seit einigen Jahren besonders verbindet, ist, dass meine Tochter Köln zu ihrer Wahlheimat gemacht hat. Ich bin Großvater geworden, das heißt, ich komme auch regelmäßig in diese wunderschöne Stadt am Rhein.
Wuppertal, du bist da aufgewachsen. Wie bist du groß geworden?
Ich komme aus, wie man so schön sagt, aus einfachen Verhältnissen. Mein Vater war Maurer, meine Mutter war Putzfrau, Hinzuverdienerin. Sehr früh politisch sozialisiert worden durch meinen Vater, der immer SPD gewählt hat. Parteipolitisch hat er sich nicht so engagiert. Aber als Bauarbeiter hat man natürlich verdammt harte Arbeitsbedingungen. Und da war völlig klar, dass der in der Gewerkschaft ist. Und damals wurden die Beiträge durch Kassierer eingezogen. Und es kam dann immer, ich glaube, alle 14 Tage freitags der Kollege von der Bausteine Erden, wie sie damals hieß. Und da gab es immer Gespräche über die Arbeitswelt, über die Probleme. Und ich fand das immer total klasse. Und als kleiner Junge habe ich natürlich immer die Beitragsmarken für die Gewerkschaft ins Gewerkschaftsbuch eingeklebt.
Also ich war das erste Familienmitglied, das Abitur gemacht hat, das erste Familienmitglied, das einen Hochschulabschluss hatte, weil die Durchlässigkeit da war, weil du von der Schule unterstützt worden bist, aus dem Elternhaus wenig Unterstützung kam, aber schon dieser Aufstiegswille da war und wussten, was Bildung bedeutet. Der Junge muss zur Schule, er muss halbwegs gut in der Schule sein, damit er es besser hat als wir. Ist dieses Versprechen, dass es der nächsten Generation noch besser geht, aktuell, Rainer?
Ich glaube, viele Menschen haben die Zuversicht, den Zukunftsoptimismus, dass es zukünftig besser geht, gegenwärtig verloren. Es gibt eine große Verunsicherung. Wir haben weitreichende strukturelle Veränderungen in der Wirtschaft. Wir haben geopolitische Verschiebungen, wo alte Sicherheiten, alte Gewohnheiten in Frage gestellt werden. Und wir sehen auch, dass nach wie vor unser Bildungssystem in Deutschland sehr selektiv ist. Wir sind eines der reichsten Volkswirtschaften auf der einen Seite, sind aber damit konfrontiert, dass 20% der jungen Menschen eines Altersjahrganges keine berufsqualifizierenden Abschlüsse mehr machen. Und das halte ich für ein enormes Problem. Und wenn man sich die Situation vieler Schulen anguckt, dann sind die in überhaupt gar keinem guten Zustand. Und meine Antwort darauf war immer auch, Bildung muss auch Spaß machen können. Ja, das motiviert. Ja. Und wenn ich aber Unterrichtsräume habe, wo die Fenster nicht mehr richtig verschlossen werden können, wo die Kacheln an den Toiletten von den Wänden fallen, das ist kein Klima, was Spaß fördert. Wir müssen das Bildungsverständnis vom Kopf auf die Füße stellen. Bildung muss man über die gesamte Bildungskette sehen. Das fängt bei der frühkindlichen Erziehung an, gute Kitas. Das geht über die guten Schulen weiter. Eine ordentliche Berufsausbildung im Betrieb oder an den Hochschulen. Aber dann hört es nicht auf, sondern aufgrund unserer doch beschleunigten Veränderungen aufgrund von technologischen Entwicklungen ist die Notwendigkeit von lebensbegleitendem Lernen heute viel, viel größer, sodass ich sage, wenn Menschen eine gute Bildungserfahrung gemacht haben, dann sind sie auch bereit, im Alter weiter zu lernen, sich weiter zu qualifizieren, lebensbegleitendes Lernen und eben nicht mit schlechten Bildungserfahrungen eine große Distanz dazu haben. Da vergeuden wir ganz viele Ressourcen, wenn wir das Thema Bildung nicht wirklich engagiert anpacken und in den Mittelpunkt unserer Politik stellen.
Das ist eine große Herausforderung für die Kommunen. Du hast den Investitionsbedarf beschrieben. Wir bauen neue Schulen, aber die Sanierung der Schulen, da haben wir einen Flaschenhals und das müssen wir ändern, damit Schule auch Spaß machen kann und du ein positives Lernumfeld hast. Du bist ja seit 2023 Vorsitzender des Nachhaltigkeitsrats, den die Bundesregierung berufen hat. Was sind eure Aufgaben als Nachhaltigkeitsrat?
Zum einen geht es natürlich darum, die Bundesregierung zu beraten. Da geht es eben nicht nur um ökologische Nachhaltigkeit mit einer gesunden Umwelt, bei dem Zurückdrängen der Klimakrise, bei der Aufrechterhaltung und Sicherung von Biodiversität und Artenvielfalt, sondern es geht auch immer um soziale Nachhaltigkeit. Es geht auch immer um wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Ich brauche wirtschaftliche Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle aber in Richtung Klimaneutralität, Dekarbonisierung vorantreiben müssen. Das geht aber nur, wenn ich gleichzeitig Voraussetzungen dafür schaffe, dass bei diesen enormen Veränderungen Menschen sozial abgesichert sind, dass, wenn sich unsere Arbeitswelt, unsere Geschäftsmodelle verändern, Menschen nicht arbeitslos werden, sondern über Weiterbildung, arbeitsmarktpolitische Maßnahmen neue Berufsperspektiven geben, die ihnen Sicherheit verschaffen. Dann kann Nachhaltigkeit ein Gewinnerthema sein. Und das haben wir in vielen Stellungnahmen der Bundesregierung auch jetzt zur Fortschreibung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie empfohlen. Das ist schon sehr anspruchsvoll. Und die zweite Aufgabe ist aber auch zugleich, den öffentlichen Dialog über Nachhaltigkeit mit zu befördern. Das besonders Schöne daran ist, dass dieser Rat sich aus 15 Personen oder Persönlichkeiten zusammensetzt, die ganz unterschiedliche Berufshintergründe haben, Wissenschaftlerinnen, Menschen aus den Unternehmen, Menschen aus den Umweltverbänden. Und das macht den Erfolg aus, wenn man über parteipolitische Grenzen hinweg zu einem Konsens kommt, wie wir unsere Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit umbauen, wie wir den Kommunen helfen, in Richtung Nachhaltigkeit sich zu entwickeln. Wir brauchen für den Umbau unserer Wirtschaft massive private, aber auch öffentliche Investitionen. Wenn wir da jetzt nicht rangehen und auch den Kommunen Luft zum Atmen geben, finanzielle Entlastungen garantieren, dann werden wir ein paar Probleme bekommen.
Du hast angesprochen, diesen Ausgleich, den wir immer schaffen müssen zwischen ökologischen Zielen und sozialen und auch wirtschaftlichen Zielen. Haben wir in der Vergangenheit zu sehr in Richtung ökologische Ziele geschaut oder wie beurteilst du die Nachhaltigkeitsdiskussion in der Vergangenheit?
Ich glaube gar nicht mal, dass man zu sehr in die ökologische Perspektive gedacht hat. Man hat leider nur häufig die soziale Dimension vernachlässigt und auch die ökonomischen Konsequenzen nicht immer mit zu Ende gedacht. Das deutlichste Beispiel, wo dieses nicht gelungen ist, ist bei dem Heizungsgesetz, wo eine gute Intention mit verbunden war, aber die soziale Frage überhaupt nicht an den Anfang gestellt wurde. Bis hin, dass nicht mit berücksichtigt wurde, wie ist das Handwerk aufgestellt? Haben wir genügend qualifizierte Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die diese ganzen Umstellungen, sei es beim Umbau unseres Wärmesystems oder aber auch beim Umbau unseres Verkehrssystems, die wir haben, um das voranzubringen. Und dann muss man leider auch sagen, manchmal ist der Rat auch nicht rechtzeitig gefragt worden, denn wären möglicherweise einige Unfälle so nicht passiert.
Also dein Rat an mich wäre, die soziale und wirtschaftliche Frage auch in den Vordergrund zu stellen.
Aber selbstverständlich. Also wir erleben doch hier in Köln, das ist doch noch eine blühende, eigentlich eine starke Wirtschaftsregion. Aber wenn wir die Wirtschaft hier halten wollen, dann weiß ich doch, dann brauche ich funktionsfähige Infrastrukturen. Der Zustand unserer öffentlichen Verkehrswege, ob Schiene, Straße, zu Wasser, sind nicht in der besten Verfassung. Das ist ein Standortfaktor für viele Unternehmen. wenn ich diese Unternehmen hier halten will, muss ich ihnen vernünftige Infrastrukturmaßnahmen oder Infrastrukturen anbieten können. Genauso wie ich Bildung brauche, damit wir ein gut qualifiziertes Facharbeiterpotenzial haben. Und ich muss natürlich dann auch für diese Menschen in unseren Regionen, in dieser Stadt, bezahlbaren Wohnraum ermöglichen. Das gehört alles zusammen. Und bezahlbaren Wohnraum mit der Umweltperspektive zu verbinden, ist doch eigentlich heute eine Selbstverständlichkeit, ja? Dass ich entweder in die Erneuerung, den Umbau des Bestandes reingehe, was häufig sehr teuer ist, was Folgen hat für die Mieten. Das muss ich vorher durchdenken und im Kopf haben, wie gelingt uns das, um bezahlbaren Wohnraum zu realisieren. Oder aber auch, wenn ich in Neubaumaßnahmen hineingehe, dass wir diese ökologischen Anforderungen mit den sozialen Anforderungen verbinden und gleichzeitig aber eine florierende Bauwirtschaft haben. Denn das sind ja die Menschen, die wir brauchen, um unseren Umbau, ob es Häuser, ob es Schulen, ob es Fabriken und Unternehmen sind, bauen müssen.
Das ist ja politisches Ziel seit Jahren, fast Jahrzehnten. Warum gelingt der Wohnungsbau, der Ausbau der Wohnungen in Deutschland bisher nicht?
Das hat sicherlich mehrere Ursachen, aber ich glaube, eins müssen wir komplett neu durchdenken, dass wir uns zu sehr im Wege stehen, dass wir Beschleunigung brauchen im Genehmigungsverfahren, im Planungsverfahren, dass vieles denn auch nicht an unterschiedlichen Stellen in der Verwaltung bearbeitet wird, sondern für Bürgerinnen und Bürger Serviceeinrichtungen habe, wo ich hingehen kann und meine alltäglichen Probleme, ob es die Verlängerung des Führerscheins ist, eine Baugenehmigung ist, ob ich einen Antrag stelle auf Wohngeld oder viele Dinge mehr, die für Menschen in der Kommune wichtig sind, einfach zugänglich macht, barrierefrei, sagt man da heute. Und da können wir besser werden.
Das ist auch die Wahrnehmung vieler Menschen in Köln. Und mein Ziel ist es, die Verwaltung dienstleistungsorientierter, bürgernäher, aber auch unternehmensnäher zu machen, weil in der Tat dieser Bottleneck beim Bauen da ist. Wir brauchen Fast Lanes, um schnell Wohnungen an den Start zu bekommen. Und wir haben hier in Köln ein kooperatives Baulandmodell, wo wir vor fast 10 Jahren im Rat verabschiedet haben, bei dem Bau von über 20 Wohnungen 30% sozial geförderten Wohnraum, öffentlich geförderten Wohnraum zu realisieren. Dieses Baulandmodell ist nicht umgesetzt worden in Köln. Es gibt wenige Maßnahmen, die entsprechend gelaufen sind. Aber das ist die Verpflichtung für die Zukunft, auch über das Thema Erbbaurecht, auch über das Thema günstiges Erbbaurecht, die Stärkung von genossenschaftlichem Wohnungsbau hinzubekommen und das Angebot am bezahlbaren Wohnraum, auch preisgebremsten Wohnbau. Wir sind ja nicht nur bei öffentlich geförderten Wohnungen, wir sind inzwischen auch in Köln bei preisgebremsten Wohnungen, weil der Durchschnittsverdiener sich eine Wohnung in Köln auch kaum leisten kann.
Also besonders gut finde ich deinen Gedanken, auch stärker wieder ins genossenschaftliche Bauen und Wohnen zu gehen. Das war eine starke Säule der Arbeiterbewegung gewesen und immer mit dem Ziel, bezahlbares Wohnen auch mit guter Wohnqualität zu verbinden. Und das macht auch die Liebenswürdigkeit von Städten aus, wenn Menschen nicht am Rande leben müssen, sondern auch in den Quartieren vernünftigen Wohnraum haben und der auch bezahlbar ist. Das kann ich nur unterstützen und wünsche dir dabei wirklich maximalen Erfolg.
Ja, aber bei der Lücke, die es geht, wirst du das nicht nur über genossenschaftliche Wohnungsbau hinkriegen, du brauchst auch die Privatinvestoren.
Absolut.
Es muss ein Gesamtpaket sein. Wir haben in Köln eine politische Vereinbarung, dass wir 6.000 Wohnungen pro Jahr brauchen. Wir schaffen gerade mal 2.000. Und dieses Loch zwischen den öffentlich geförderten Wohnungsbau und den Wohnungen, die da zur Verfügung stehen, und der Nachfrage ist inzwischen so hoch, fast 50% der Kölnerinnen und Kölner haben Anspruch auf öffentlich geförderten Wohnungen. Das ist etwas, was wir sofort angehen müssen und eine meiner wichtigen Ziele, weil Wohnen eine soziale Frage geworden ist, nicht nur bei den Untersuchungen, wo die Ursachen sind für Obdachlosigkeit, sondern auch was die Verdrängung angeht, aus einer Stadt heraus ins Umfeld. 40%, die für Miete aufgewandt werden müssen, sind schon eine enorme Belastung, nicht nur für Familien, sondern auch für Seniorinnen und Senioren, Alleinerziehende. Trotz aller Hilfe.
Also das Problem der Gentrifizierung, was du angesprochen hast, ist ganz, ganz wichtig. Also dass wir auch eben Wohnraum haben in den Quartieren, wo wir eine gesunde Mischung, eine gute Sozialstruktur haben und Menschen sich es auch dort leisten können müssen.
Du hast ja gesagt, ihr habt auch Empfehlungen für Kommunen als Nachhaltigkeitsrat formuliert. Eine wichtige Empfehlung ist ja auch das Thema nachhaltige Finanzierung. Da sind wir auch direkt in der Diskussion, wie können wir nachhaltige Finanzierung für Kommunen sichern? Wie können wir Investitionen sichern? Und ihr habt, glaube ich, zwei Vorschläge
gemacht. Also als Rat für nachhaltige Entwicklung haben wir das Thema Kommunalfinanzen sehr deutlich adressiert. Die Kommunen sind zum größten Teil unterfinanziert, weil sie Aufgaben haben, die der Bund bestimmt, vorgibt, aber keine gleichzeitige Deckung der Einnahmen oder der Finanzierung sicherstellt. Die Kommunen sind doch die Orte, wo Menschen dann Vertrauen in Staat bilden. Wenn es da funktioniert, wenn ich dein Ziel, bezahlbaren Wohnraum habe, wenn die Kita geöffnet ist, wenn nicht ständig Unterricht ausfällt, wenn ich eine gute ÖPNV-Anbindung habe, das sind doch alles wichtige Themen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Kommune, die Kommunen denn auch eben zu lebenswerten Städten machen. Handfeste, praktische Politik, die dem Menschen zeigt, Politik gibt nicht nur Antworten, sondern bietet auch Lösungen an für die Probleme, die sie zum Teil real haben. Wie werde ich als Bürger im Amt behandelt, wenn die Kolleginnen und Kollegen in den Ämtern überlastet sind, natürlich die Kundenbeziehung dann nicht immer optimal ist. Also es ist sehr, sehr vielschichtig, aber die Menschen brauchen ein Vertrauen und das ist in erster Linie in die kommunalen Verwaltungen, weil mit denen haben sie konkret zu tun. Und natürlich muss Politik dafür sorgen, dass wir vernünftige Rahmenbedingungen haben, dass wir auch Vertrauen in die Menschen schenken, dass wir nicht alles im Detail regulieren müssen. Das ist gerade, was uns im Rat für nachhaltige Entwicklung beschäftigt, ja, dass wir eine Vertrauenskultur brauchen. Ich bin sehr dafür, dass wir Rahmensetzungen haben über Regulation, aber die dürfen nicht strangulieren, die müssen auch Freiraum geben für Initiativen, die müssen auch mal Fehlerkulturen zulassen und sie müssen vor allen Dingen dann, wenn Regeln verletzt werden, auch nachhaltig sanktioniert werden. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Also ein bisschen mehr Luft geben, auch für Innovation, ein Stück weit experimentieren können, Reallabore einführen. Da geht auch mal was schief. Naja.
Vielen Dank, lieber Rainer.
Ich wünsche dir maximalen Erfolg und danke auch für das Gespräch.
Danke.